Vis-à-vis.
Detlef Buck, eine Serie, die auf einem Tweet basiert. Könnte man German Genius so erstmal zusammenfassen?
German Genius ist eigentlich eine Serie, wie man versucht, Filmproduzent zu werden und dabei auch sagenhaft scheitern kann. Und man versucht, deutsche Genies zu erfassen. Und der Tweet ist eigentlich eine Entstehungsgeschichte, ist das ja, dass Ricky Gervais Kida Koda Ramadan geliked hat. Und das haben wir im Writers Room, also wir hatten kein Writers Room, wir treffen uns immer nach Silvester und da haben das erzählt und haben gesagt, hey, können wir Kida nicht fragen, ob der mal Ricky Gervais fragt, ob wir Extras machen könnten, so auf Deutsch. Gesagt, getan, und in Berlinale haben wir uns dann alle zusammen mit HBO getroffen, bei denen Ricky Gervais das ja gemacht hat. Und der hat zugesagt und HBO hat uns dann die Rechte gegeben und dann begann die Reise.
Man muss ja dazu sagen, Ricky Gervais ist natürlich in jedem eigentlichen Begriff und besonders die Serie Extras ist natürlich eine Referenz, wenn man in der Branche sich befindet, so ein Blick hinter die Kulissen.
Also ich habe auch gemerkt, dass viele Extras nicht mehr kennen. Und wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit und man sich darauf jetzt nicht mehr berufen kann. Und letztendlich sagte ja Ricky Gervais selber, sagte, oh, it's not quite the same, but I like the name, the title, German Genius, and go for it. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass wir bei uns tritt Wilhelm II. Und eine Beschneidungszeremonie in 20 Minuten wird das abgehandelt. Und das ist ein Culture Clash pur, weil das natürlich durch Kida, der Migrant aus dem Libanon geflohen, sich durchgeschlagen in Neukölln, dann zum Film gekommen, knallhart, habe ich Kida 2005 kennengelernt. Und er hat wahnsinnig beharrlich, wie es kaum einer ist, als Charakterschauspieler zu einem, wie durch Vorblocks so ein Star plötzlich wurde, auch wo es plötzlich berühmt wurde. Ja, wir machen jetzt, wir beleuchten auch die quasi arabische Liga da und versuchen da uns einen Einblick zu schaffen. Und dadurch ist er quasi wie ein Symbol für die geworden. Und bei Ricky Gervais ist auch angekommen, ist weltweit, ist ja super. Und dann will man sich verändern. Jeder Schauspieler will auch mal loskommen. Götz George sagte schon, ich will nicht mehr Schimanski sein. Da hat er mir gesagt, dann wird es richtig schwierig, weil die Leute einen in Schubladen packen. Und das will hier eben auch Kida. Er will raus aus der Schublade und will sein eigener Produzent und Herr sein.
Kennst du das auch, dass du raus aus einer Schublade willst?
Schon immer. Also ich habe das ja auch sehr, 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 sehr aktiv immer betrieben, dass ich sagte, ja, ich mache ein Tough Enough oder knallhart, aber dann mache ich danach einen Kinderfilm oder dann mache ich danach einen Abenteuerfilm oder dann mache ich danach eine Komödie oder dann mache ich danach ein Drama oder eine Literaturverfilmung. Das, wie ich empfinde, was mir Spaß bringt oder wo ich auch irgendeine Geschichte drin sehe. Also ich wiederhole ja nicht eine Matrix immer wieder und wieder, um irgendwie, ich habe auch keine blaue Phase oder sowas.
Wie viel Spaß macht es mit so einer Serie, die ja im Grunde davon auch erzählt, wie man eine Serie macht oder machen möchte, hinter die Kulissen der Film-Fernsehlandschaft zu gucken und wie das läuft.
Das ist ja eher ein Spiel und Beobachten, aber es läuft teilweise tatsächlich so, dass alle wirklich, ob das Sender oder Portale sind, sie sagen, wir machen das ganz speziell, aber eigentlich sprechen sie dieselbe Sprache. Sie sagen immer, wir brauchen eine IP oder ein Leuchtturmprojekt und Stars. Und auch die Redakteurin, Christina Große, die das Spiel bei uns, die Redakteurin, dreht sich um in dem Moment, wo Kida sagt, auch Ricky Gervais spielt mit. Ach, das ist, ach echt? Naja, dann. Und jeder versucht, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen. Das ist das Spiel dieser Branche.
Also auch wenn viel Komik und Überzogenes gezeigt wird, es ist durchaus viel Wahres auch dabei.
Ja, absolut. Komik hatte mit Wahrheit zu tun. Aber nur Leute, die wirklich über sich lachen können, können da mitspielen und darüber lachen. Nur souveräne Menschen können lachen. Unsouveräne Menschen können nicht lachen.
Also wie schwer war es dann genau, die Stars wie Leander Hausmann, Heike Makatsch, Katrin Bauerfeind dazu zu bringen, sich natürlich hier auch über sich selbst lustig zu machen und über die Eitelkeiten der Branche und über die Eitelkeiten von Schauspielern, Tom Schilling, großartig, Olli Schulz.
Das liegt ja an denen selber. Wie Beispiel Katrin Bauerfeind mir immer erzählte, sie hatte eben einen Kurs, Method Acting Kurs gemacht und mir davon erzählt und eben, dass man, wie man da einsteigt in die Rolle. Und dann habe ich gesagt, das können wir doch machen. Die kauft immer auf und will mitspielen und sagt, ich bin jetzt nicht mehr die Moderatorin. Und weil sie darüber lachen kann, kann sie das auch spielen. Und Olli Schulz sagt eben, was hat der Genie und Wahnsinn und selbst, da kenne ich mich aus. Ich habe Olli Schulz dann, als wir uns abends getroffen haben, ein Buch über Wilhelm II. Geschenkt und es ist eine wahre Anekdote eben, dass eben, das ist keine Anekdote, es ist eine wahre Geschichte, das Spiel Mensch ärgere dich nicht ist durch den Ersten Weltkrieg berühmt geworden, weil die das in die Schützengräben geschickt haben. Wie pervers. Keiner geht zurück, man darf nur nach vorne. Und alle wollen nach Hause und wenn man Pech hat, wird man rausgeschmissen. Das ist doch nicht so schlimm. Ich finde das ist eine mega Geschichte.
Du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass die jetzt dabei sind, natürlich über sich lachen können. Hast du Leute, von denen du es weißt, dass sie es nicht können, schon gar nicht erst gefragt?
Wo es anstrengend ist, warum soll ich das denn machen? Also das ist dann auch zu kompliziert. Also man hat ja auch wirklich, der Tag ist ja nicht so lang, dass man sich eine Abfuhr eine nach der anderen abholt. Man fragt natürlich die Leute, die einem auch wohlgesonnener sind, als die sagen, nein, also wie kompliziert auch immer Persönlichkeiten sind, braucht man das ja nicht dann. Ich verstehe das auch, ich respektiere das alles. Ich frage die Leute, wo ich denke, da haben wir vielleicht auch eine gute Zeit. Also das ist schon wichtig. Man möchte beim Drehen, ist ja so, es ist so merkwürdig und absurd, weil du hast nichts in der Hand und sollst abends mal nach Hause bringen. Da will ich nicht so viel diskutieren, wenn es geht.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht bei diesem Blick hinter die Kulissen?
Es ist, glaube ich, schon die Recherche zu den einzelnen Persönlichkeiten eben, das mit Wilhelm II. Mensch ärgerlich nicht spielt. Beethoven sollte nachher zu 30% schwarz sein. Das Marlene Dietrich, diese Affäre mit Mercedes de la Costa. Dann natürlich dann der Intimitätscoach, der jetzt, wenn man intime Szenen hat, teilweise so gang und gäbe ist wie so ein Stunt-Koordinator, was ich. Ich mache da mit, aber andererseits ist ja das Spezielle, und dass man da wirklich was auf irgendwo sich vorher als Mensch zu Mensch klar sein will, dass man nicht irgendwo jemanden kränken will, von Haus aus gegeben, aber
eben auch Instanz, die Riesenstadt.
Aber ich brauche nicht immer so viele Instanzen, deswegen
ja, der Kameramann.
Kommt jeder ja auseinander. Also, was mache ich denn hier noch? Weil es eben immer so wie so ein Zwiebelding ist, immer mehr Schalen, immer mehr Instanzen, immer wenn du Ausstattung machst, Set-Designer, die können teilweise gar nichts mehr machen, da darfst du kein Buchrücken mehr dastehen, das muss alles ist vorgeschrieben, in jedem Bereich und es ist nicht sehr locker. Es ist nicht sehr locker. Und dann, wenn man das denn das zeigt, dann finde ich das sehr lustig.
So ein bisschen ist dann also auch persönliches Augenzwinkern.
Das Augenzwinkern, also Augenzwinkern, also eben, hör mal, das gehört dazu. Also wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch nach Hause gehen bei dem Beruf. Das gehört bei mir immer dazu, weil an sich muss man Augenzwinkern, wenn man einen Film macht, weil es ist, du möchtest irgendwas herstellen, was es nicht gibt. Und so absurd es ist, so hart es ist, du musst dann auch darüber Augenzwinkern verlieren können, weil sonst wirst du ja verrückt.
In der realen Welt ist ja jetzt gerade so ein bisschen das Augenzwinkern verschwunden, weil jetzt über die harten und nicht so schönen Produktionsbedingungen geredet wird. Eigentlich passt es ja jetzt ganz gut zum Start der Serie.
Hauptsächlich wurde da Till mehr oder weniger Maß genommen. Ich war nicht dabei, ich kann da auch nichts zu sagen, ich will da auch nichts zu sagen, weil ich da nicht mitreden kann. Weil, warum soll ich da? Ich möchte das aber auch relativieren. Und diese Serie ist ja deswegen nicht rausgekommen jetzt, weil das ist Quatsch. Das wäre mir zu viel. Vorher war das bei den Galeristen, jetzt ist es beim Filmemacher, dann kommen sie wieder zu den Theaterleuten. Und nur in der Handwerksklasse ist es noch nicht angekommen. Und auch da würde ich sagen, gibt es Machtverhältnisse da. Zieht euch mal warm an. Kann ich auf jeden Fall sagen. Und das ist etwas, was ich immer als hysterisch empfinde. Ich will nicht sagen, also MeToo oder sowas, dass das nicht richtig ist oder so, aber es muss angemessen, ruhig durchdacht werden und nicht immer dieses Hysterische, weil das ist etwas, was dann Angst verbreitet und das ist etwas, was ich wirklich ablehne in dieser Branche, dass es eben sehr ängstlich wird. Sehr ängstlich und klemmig und unfrei. Und das finde ich das Schlimmste überhaupt, was beim Film nicht passieren darf.
Detlef Buch, was kommt als nächstes?
Werden wir sehen. Vielleicht nach dem Interview ja gar nichts mehr. Ich weiß es nicht. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Das macht es auch so schräg. Man wirft heutzutage eher vier, fünf Bälle in die Luft. Und da ich jetzt nicht so gut im Jonglieren bin, fallen mir alle Bälle auf den Boden. Ich fange nicht einen auf. Ich versuche aber.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.